Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Infotag.
Mit Fabian. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Leute, lasst uns mal als allererstes über Farben reden. Was empfindet ihr bei den Farben Rot und Grün?
Ich finde, Grün ist ja so eine Farbe, die dir Erlaubnis gibt, rüberzugeben. Und Rot ist so wie Stopp, stehen bleiben.
Ich denke, das geht den meisten so. Natürlich wegen den vielen Ampeln, die es in der ganzen Welt wirklich an allen Kreuzungen gibt. Und die Ampel, die hat heute Geburtstag. Darauf erstmal eine Partytröte. Die Ampel wird heute auf den Tag genau 150 Jahre alt. Also natürlich nicht alle Ampeln, sondern die allererste Straßenverkehrsampelanlage. Wir feiern mit und liefern später alles rund um die Geschichte der Ampel. Außerdem besuchen wir noch ein Puppentheater in Salzburg und lernen die weltberühmte Autorin Cornelia Funke besser kennen. Aber erstmal das absolut Wichtigste in der Weihnachtszeit, der Adventskalender. Ich habe unseren Kakadu Adventskalender für heute nämlich noch nicht geöffnet und ich bin schon ziemlich aufgeregt. Deshalb hier Türchen Nummer 10.
Schön.
Ja, aber jetzt wieder.
Ja. Kakadus.
Und Tigers.
Großartiger Adventskalender. Türchen auf. Der ist ja riesig. Nimmt ja auch viel zu viel Platz weg da. Der kann er bestimmt auch. Also.
Stopp! Finger weg! Aber sofort! Mann! Mann, was willst du denn hier rum im Keller?
Ich räume auf.
Tiger, du räumst nie auf. Und schon gar nicht im Keller.
Naja, aber jetzt ist Vorweihnachtszeit.
Ja, eben!
Naja, und da dachte ich. Ich räume mal unsere Spielzeugschränke auf, das ist doch logisch. Wir kriegen bald jede Menge Geschenke und da brauchen wir Platz. Also sortiere ich alles aus, was wir nicht mehr benutzen. Hilf mir gleich mal hier mit diesem Karton hier. Der war ganz... Versteckt war der, ganz versteckt. Hab ich ihn. Komisch, den kenne ich gar nicht. Was ist denn da drin? Oh, guck mal, das gibt's ja nicht. Genauso ein Fußballtrikot, wie ich mir gewünscht habe.
Ja, ich weiß.
Naja, eigentlich wollte ich es in Blau.
Ach, in Blau?
Und hier, das Piratenschiff, das ich schon immer unbedingt haben wollte. Aber irgendwie spielt ja gar keiner mehr Piratenschiff.
Ach, Tiger, das sind alles Weihnachtsgeschenke, die ich hier für dich versteckt hatte.
Für mich?
Naja, nehme ich sie eben mit zur Schulweihnachtsfeier.
Was? Oh, Kakadu, nein, warte. Ich meine, was kriege ich denn jetzt?
Na, auf jeden Fall erst einmal viel Platz im Spielzeugschrank.
Im Auto mit euren Eltern. Im Bus auf dem Weg zur Schule. Zu Fuß oder auch auf dem Fahrrad. Überall begegnen sie euch. Die Ampeln, statistisch gesehen, verbringt ihr 2 Wochen in eurem Leben damit, vor einer Ampel zu stehen. Also wirklich nur damit drauf zu warten, dass das Licht von Rot auf Grün springt. Kann ziemlich nerven, wenn ihr zum Beispiel irgendwie schnell irgendwo hin müsst, rettet aber meistens Leben, denn ohne Ampeln gäbe es natürlich nur noch Chaos auf den Straßen. Heute, auf dem Tag genau, wird die Ampel 150 Jahre alt. Kakadu-Reporterin Stefanie Menge berichtet über die Geschichte der Ampel.
Eine Ampel ist da, damit sich Leute nicht verletzen und immer wissen, wann sie rübergehen können. Es reguliert das Verkehrssystem. Wenn ein Auto und ein Mensch gleichzeitig über die Ampel gehen würden, dann würden die sich wehtun.
Wenn von allen Seiten Autos kommen und ein Auto möchte geradeaus fahren und dann fahren die von rechts und links, gäbe es einen Unfall. Wenn es keine Ampeln gäbe, dann hätte man ein Problem.
Es würde halt richtig Chaos herrschen.
Schon bevor die ersten Autos gebaut wurden, herrschte in den Straßen der großen Städte lebhafter Verkehr. Viele Pferdefuhrwerke, Pferdeomnibusse und Droschken waren unterwegs. Und natürlich jede Menge Fußgänger.
In London, der Hauptstadt des Vereinigten Königreichs Großbritannien, war das Getümmel um die Mitte des 19. Jahrhunderts kaum zu bändigen. Besonders gefährlich war es vor den Regierungsgebäuden. Dort ergoss sich der dichte Verkehr von der Westminster-Brücke auf den Platz vor dem Parlament. Die Abgeordneten, die hier die Straße überqueren mussten, riskierten Leib und Leben.
Gegen die hohe Zahl der Unfälle will der Eisenbahningenieur John P. Knight etwas unternehmen. Nicht durch einen Polizisten, sondern durch eine 8 Meter hohe, weithin sichtbare Straßenlichtsignalanlage soll der Verkehr vor dem Regierungssitz geregelt werden. Der Geschichtswissenschaftler Benjamin Hood beschreibt die erste Ampel der Welt.
Es hat sich um so etwas Ähnliches wie ein Eisenbahnsignal gehandelt. Das waren sozusagen lange Arme dran befestigt, die angezeigt haben, ob man fahren darf oder nicht, und zusätzlich dieses Gaslicht.
Am 10. Dezember 1868 geht Knights Ampel in Betrieb. Tagsüber signalisieren zwei große mechanische Arme, die horizontal oder schräg nach oben ausgerichtet werden können, wie ein riesiger Schutzmann Halt oder freie Fahrt. Ein echter Polizist bedient am Fuß der Säule einen Hebel, um dem Verkehr das gewünschte Signal zu zeigen. Bei Dunkelheit gibt eine drehbare Gaslaterne rotes oder grünes Licht.
Das Ampelsignal mit den Lichtern ist ja aus der Eisenbahn schon bekannt gewesen. Auch da waren die Signale des Nachts beleuchtet mit einer Wechselscheibe grünes und rotes Licht. Und auch aus der Schifffahrt ist es bekannt. Da gibt es ja die Positionslichter an den Schiffen. Jeweils an der Seite, wo man das Schiff, wenn es einem entgegenkommt, passieren kann, ist das grüne Licht.
Ich finde, grün ist ja so eine Farbe, die ja dir Erlaubnis gibt, rüberzugeben. Und rot ist so wie Stopp, stehen bleiben.
Die Signale werden von den Verkehrsteilnehmern schnell verstanden und befolgt. Soweit läuft alles gut.
Bis auf, dass die Gasleitungen nicht ganz dicht waren und es dann eine Explosion gab, was den Polizisten verletzt hat, der die Ampel bedient hat.
Eine Stichflamme verletzt den diensthabenden Polizisten lebensgefährlich. Danach wird die Ampel sofort stillgelegt. Über Lichtsignalanlagen denkt man aber weiter nach, denn auf den Straßen wird es immer voller. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind bereits viele Fahrräder unterwegs und auch die ersten Automobile.
Die erste elektrische Ampel wird 1914 in den USA aufgestellt. Und bald darauf bricht auch in Deutschland das Ampelzeitalter an. Das geniale Prinzip mit dem roten und grünen Licht, das Knight vor 150 Jahren für seine gasbetriebene Ampel genutzt hatte, kennt heute jedes Kind.
Die wilden Hühner. Die Tintenwelt-Triologie Reckless, das sind alles Bücher von Cornelia Funke, einer der berühmtesten Kinder- und Jugendbuchautorinnen der Welt. Und woher nimmt sie die Ideen? Sie erklärt das so.
Egal, wo ich rumlaufe oder was ich erlebe, also ich bin wie so ein Schwamm. Das heißt, irgendwie sauge ich das alles auf und dann regelmäßig merke ich dann plötzlich, wenn ich so eine Gänsehaut bei irgendeiner Idee kriege, ach, das ist was, das könnte sich jetzt für ein Jahr einnisten, das könnte jetzt ein Buch werden, das könnte jetzt was sein, wo man sich nicht langweilt, wenn man damit ein oder zwei Jahre verbringt.
Ja, ein wirklich sehr erfolgreicher Schwamm. Über 70 Bücher hat Cornelia Funke schon geschrieben, darunter einige wirkliche Welthits. Und dabei hat Cornelia Funke eine wesentliche Gemeinsamkeit mit der Ampel. Auch sie hat nämlich heute Geburtstag, Partytröte. Herzlichen Glückwunsch. Sie ist aber erst 60 Jahre alt geworden, also nicht ganz so alt wie die Ampel. Aber für die Literatur sind ihre Bücher ähnlich wichtig wie die Ampeln für den Straßenverkehr. Kakadu-Reporterin Maria Riederer weiß jetzt alles über diese Ausnahmeautorin.
Name: Cornelia Funke. Geburtstag: 10. Dezember 1958. Sternzeichen: Schütze. Augenfarbe: Blau. Haarfarbe: Blond. Länge: 1,78 Meter.
Ja, sie ist ganz schön lang, die Schriftstellerin Cornelia Funke. Eine große Frau mit blonden, langen Haaren und lebhaftem Lachen. Wenn sie spricht, fuchteln ihre Hände in der Luft herum.
Ich finde, ich bin ein Beispiel dafür, dass man nicht unbedingt weiß, wozu man geboren wurde. Das heißt, dass man oft auf krummen Wegen dazu findet. Also ich bin mein Leben lang ein süchtiger Leser gewesen, bin aber nie auf die Idee gekommen, dass ich das selber könnte. Ich bin erst Buchillustrator gewesen. Und habe dann, als ich anfing zu schreiben, wirklich aus Frustration über die Geschichten, die ich illustrieren sollte, plötzlich festgestellt, dass ich das besser kann als das Zeichnen. Das heißt, es ist manchmal wirklich ein langer Weg.
Mit kleinen Geschichten fing sie an, dann wurden Cornelia Funkes Bücher immer dicker und schwerer. Egal, ob es um Drachenreiter, Geisterritter oder Gespensterjäger geht, um spannende Abenteuer, um die Welt hinter den Büchern oder die hinter den Spiegeln. Oder ob man ihre witzigen Bilderbücher entdeckt oder Geschichten über Pferde und wilde Hühner mag. Cornelia Funkes Bücher haben eine riesige Fangemeinde in Deutschland und auf der ganzen Welt. Denn da ist fast für jeden Geschmack etwas dabei.
Herr der Diebe und die wilden Hühner. Hände weg von Mississippi. Drachenreiter. Das habe ich jetzt auch durchgelesen. Fand ich auch ganz schön spannend. Weil die suchen da was und dann erleben die halt auch viele Abenteuer.
Also bei den wilden Hühnern ist es zum Beispiel eine Bande. Und bei dem Tintenherz dreht es sich nur um ein Buch.
Bei Tintenherz, da ist das ein Mädchen, was die ganzen Abenteuer erlebt. Und bei den wilden Hühnern, da ist das so, dass das eine ganze Bande ist. Und die wilden Hühner, die fand ich auch jetzt nicht ganz so spannend wie das Buch Tintenherz.
Lustig waren die eher.
Heute Nacht sind die Hühner wild. Heute Nacht gibt es nichts, was sonst noch.
Also, dass der so viel einfällt, das finde ich gut.
Also, mir würde nie so ganz viel einfallen.
Schon im ersten Satz merkt man, dass das Buch irgendwie was Spannendes ist bei dem Tintenherz. Also sie hat auch sehr viel Kreativität da reingesteckt und das fand ich auch ganz gut, dass einem jetzt nicht beim Lesen langweilig wird.
Woher kommen eigentlich die Geschichten? Hat Cornelia Funke selbst Ähnliches erlebt? Ist sie eine von den wilden Hühnern der frechen Mädchenbande oder ist sie eher wie Maggie mit ihrem Vater Mo, die Buchfiguren zum Leben erwecken können? Woher hat sie bloß all diese Ideen und Abenteuer? Sie meint, dass der Schriftsteller wie ein Zauberer ist.
Also, dass man das nicht versteht, was man da tut. Dass man nicht versteht, woher die Geschichte sich spinnt und wo sie einen hinnimmt und woher diese Figuren kommen. Warum bei manchen Kapiteln die Tränen kommen, wenn man sie schreibt und bei anderen nicht. Es beflügelt einen immer mehr. Also, es ist wie ein Rausch. Beim Tintenerz, da war es wirklich so, dass ich dachte, die sind da. Und wenn mir heute einer sagen würde, na, du hast die erfunden, die gibt's nicht. Ich habe Schwierigkeiten, das zu glauben.
Die wilden Hühner, das ist mehr realistisch. Also, dass das auch im wirklichen Leben passieren kann. Und das mit dem Tintenherz eher nicht, weil der Mo, der liest da Sachen aus einem Buch raus, das gibt's im wirklichen Leben ja gar nicht.
Könnte es aber geben, man weiß ja nicht. Könnte es geben.
Cornelia Funke lebt heute in Los Angeles in Amerika. Ihre Bücher werden in Deutschland oder Hollywood verfilmt und sie ist längst ein weltberühmter Star. Sie hat einen eigenen Hörbuchverlag gegründet, der Atmende Bücher heißt. Der Name passt gut, denn Cornelia Funke wünscht sich, dass ihre Bücher, wenn sie einmal geschrieben sind, selbst lebendig sind und bleiben.
Und ich denke, also das ist was Wunderbares eigentlich, dass die Geschichte ihr eigenes Leben hat. Kinder können das sicherlich sich am ehesten vorstellen.
Cornelia Funke, eine der wichtigsten Kinder- und Jugendbuchautorinnen unserer Zeit, wird heute 60 Jahre alt. Alles über sie wusste Kakadu-Reporterin Maria Riederer. Wenn ihr Puppentheater hört, woran denkt ihr als allererstes? Also ich auf jeden Fall an dieses Lied hier.
Eine Insel mit zwei Bergen und dem tiefen, weiten Meer, mit viel Tunnels und Gleisen und dem Eisenbahnverkehr. Nun, wie mag die Insel heißen? Ringsherum ist schöner Strand. Jeder sollte einmal reisen in das schöne Lummerland.
Jim Knopf. Urmel aus dem Eis. Bei uns ist Puppentheater vor allem wegen der Augsburger Puppenkiste bekannt. Es gibt aber in Europa noch einige genauso wichtige und bekannte Puppen- bzw. Marionettentheater. Zum Beispiel in Österreich, in Salzburg, um genau zu sein. Seit über 100 Jahren tanzen dort die Puppen und Kakadu-Reporterin Hilde Braun hat sich hinter den Kulissen des Marionettentheaters für uns umgeschaut.
Thomas ist 9, er muss noch vor der Tür des Salzburger Marionettentheaters warten. Währenddessen schaut er sich ausrangierte Puppen in den Vitrinen an. Er ist zum ersten Mal hier und freut sich.
Weil es Musik gibt und eigentlich war ich da noch nie.
Währenddessen laufen die Vorbereitungen hinter der Marionettenbühne. Eva Wiener ist gelernte Puppenspielerin seit 26 Jahren. Sie hat eine Ausbildung dazu absolviert. Heute spielt sie die Maria im Stück The Sound of Music. Dabei dreht sich alles um eine Frau, die sich um eine Familie mit 5 Kindern kümmert, deren Mutter gestorben ist.
Wir stehen ungefähr 2 Meter über der Figur. Die Fäden sind in etwa so lang. Und man lernt ja aus der Perspektive, die Figur zu bewegen und zu führen von da oben. Also man gibt quasi der Figur dann den eigenen Blick und steht dann selbst auf der Bühne und gibt der Figur ihre Augen.
Maria verlässt das Kloster, in dem sie sich nicht mehr wohlfühlt, und übernimmt eine Familie, die bisher alle Babysitter vergrault hat. Mit den Kindern gründet sie einen Chor, der berühmt wird, so die Geschichte.
Es hängt von der Fingerfertigkeit ab, es hängt von der Musikalität ab, es hängt von dem Empfinden der Musik ab, also ob jemand Rhythmus und Taktgefühl hat, das ist ganz wichtig, weil ja in allen Stücken bei uns Musik vorkommt.
Und so bewegen sich die Marionetten fast wie lebendige Menschen über die Bühne. Die Maria gibt es in fünffacher Ausfertigung. Mal trägt sie das Klostergewand, mal ein Hausgewand, mal ein Kleid für einen Chorauftritt. Umziehen, das geht auf der Bühne nicht. Die kompletten Marionetten werden im Stück mehrfach ausgetauscht. Hinter den Kulissen gibt es zahlreiche Räume. Beispiel die Nähstube. Die Miniaturkleider der Puppen werden liebevoll in Handarbeit gefertigt, erklärt Barbara Heuberger, Leiterin des Salzburger Marionettentheaters.
Ob sie jetzt Fransen oder Blumen oder Knöpfe oder Schmuck oder Kordeln oder Kletten, es wird alles dort gesammelt und dann für die Puppen verwendet. Und zum Glück sind sie ja nicht sehr groß. Das heißt, man braucht jetzt nicht Unmengen an Material, aber es ist sehr schwer, die Schnitte zu machen für die Puppen.
In einem anderen Saal unter dem Dach des Puppentheaters werden die Marionetten aufbewahrt. Thomas haben es die Puppen der fünf Kinder angetan, die beim Stück Sound of Music mitspielen. Sie stehen oft auf der Bühne hintereinander aufgereiht und tragen die gleiche Kleidung.
Die Kinderpuppen, also die Kinder, weil die immer so in einer Reihe aufgestellt sind und das finde ich lustig. Die haben das gleiche Gewand an alle, aber sie schauen eigentlich unterschiedlich aus.
Zurück auf dem Dachboden. Hier gibt es alle Märchenfiguren. Hänsel und Gretel, Rotkäppchen, Dornröschen.
Das heißt Sterntaler und Schneewittchen, Aschenputtel, das sind alle Märchen wiedergegeben. Das ist auch eine schöne Idee.
Bis in die letzte Ecke ist der Raum ausgefüllt. Die Figuren hängen an Holzlatten oder liegen auf samtenen Tüchern. Die Zauberin der Nacht in ihrem blau leuchtenden Prachtgewand oder ein uraltes Kasperle.
Also hier sehen wir zwei Puppen von der ersten Aufführung des Theaters von 27. Februar 1913. Der Collard und die Bastienne. Also das ist ein Stück Bastien, Bastienne von Mozart, eine Kinderoper, die als erstes Stück aufgeführt wurde. Die sind jetzt 104 Jahre alt.
Die Zeit im Puppentheater verfliegt für Thomas und die siebenjährige Alena wie im Flug. Die Puppen waren dabei das Beste, sind sich beide einig.
Weil sie allein nur hängen.
Ich finde, dass sie wie echt sind. Und dass man manchmal denkt, die sind gar keine Puppen. Mit den Fäden, weil die immer so voll durcheinander waren, habe ich irgendwie gedacht, die verknoten sich irgendwann mal.
Kakadu-Reporterin Hilde Braun war für uns zu Gast im Salzburger Marionettentheater, einem der ältesten Marionettentheater der Welt. Hier bei Deutschlandfunk Kultur übernehmen jetzt die Kollegen der Tonart und wir hören uns morgen wieder zum Kakadu-Medientag. Da checken wir unter anderem, was der neue Spider-Man-Film so kann. Ich bin Fabian, wünsche euch allen einen schönen Nachmittag und habe als letztes noch eine kleine Wetterprognose für euch. Tschüss!